unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auf das Verlesen eines Predigttextes verzichte ich heute. Die Geschichte, um die es geht, ist uns, glaube ich, allen bekannt. Und es sind ja auch zwei, also für welche sollte man sich entscheiden? Und die entscheidenden Dinge wissen wir, glaube ich, alle auswendig. Herr, ich bitte dich, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Das Thema Schöpfung. Und ich habe gleich ganz provokant gestartet mit der Behauptung, niemand von uns ist von Gott zu seinem Ebenbild geschaffen. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das steht so im Glaubensbekenntnis. Nicht in dem, was wir normalerweise sonntags sprechen, sondern in dem anderen, in dem großen, in dem von Nicäa und Konstantinopel 625 ungefähr veröffentlicht. Da geht es auch nicht direkt um uns, sondern da geht es um ihn hier, um Jesus Christus. Der ist nämlich, so heißt es im nizänischen Glaubensbekenntnis, gezeugt, nicht geschaffen. Wir reden immer gerne davon, dass wir alle zu Gottes Ebenbild geschaffen sind, aber das sind wir eben nicht. Wir sind alle von Eltern gezeugt. Ein Punkt, den man sich gerade in modernen Diskussionen über die Vielzahl von Geschlechtern und die Vielzahl von Lebensformen immer noch mal klar machen muss. Es hat irgendwie doch einen gewissen Sinn, dass es zwei Eltern gibt, die ein Kind zeugen, weil sonst gibt es keine nachfolgende Generation. Warum war den Vätern des Glaubensbekenntnis so wichtig zu sagen, dass Jesus Christus gezeugt ist und nicht geschaffen? Eben damit er ein echter Mensch ist. Nicht irgendwie ein Halbgott, irgendwie ein gottähnliches Wesen, was von Gott irgendwoher erzeugt wurde, sondern ganz und gar richtiger, echter Mensch, genau wie wir. Niemand von uns wurde aus Lehm geformt und von Gott in die Nase eingepustet, sondern wir sind alle in irgendeinem Krankenhaus oder zu Hause mit Hilfe von fachlich geschultem Personal auf diese Welt gekommen. Und das hat Folgen, auf die werden wir im späteren Verlauf noch einmal zurückkommen. Das Thema Schöpfung gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es etwas über unser Verhältnis zu Gott und Gottes Verhältnis zur Welt sagt. Das Thema Schöpfung gefällt mir überhaupt nicht, weil es, glaube ich, kaum ein Thema gibt, über das so viel Blödsinn geredet wird. Das beginnt bereits in der Grundschule. Ich habe das immer geliebt im Unterricht in der dritten Klasse. Da sitzen diese Jungen, meistens Herren, vor mir, können gerade eben addieren und subtrahieren im Zahlenraum bis 100 oder bis 1000, können gerade einigermaßen ein paar Sätze fehlerfrei schreiben. Und dann erzählen sie mit dem Brustton der Überzeugung im Religionsunterricht, dass sie in ihrem neuen Dino-Buch etwas gelesen haben von Urknall, von Evolution und dass das mit Gott alles gar nicht stimmt. Und dann muss man sich sehr zusammenreißen und sagen, vielleicht gibt es ein paar Leute auf der Welt, die ein bisschen schlauer sind als du und das anders sehen. Aber das hat meistens an der Stelle keinen Sinn. Und dann gibt es diese anderen schönen Bücher, die man so auf christlichen Büchertischen kaufen kann oder die man irgendwo von einem lieben Bruder oder einer lieben Schwester geschenkt bekommt. Da steht dann wiederum drin, dass das mit den Dinos alles nicht stimmt, weil die stehen ja bekanntlich nicht in der Bibel und deswegen kann es die nicht gegeben haben oder wenn, dann nur erst sehr spät, weil sonst hätte es die Dinosaurier schon vor dem Sündenfall gegeben. Und es kann überhaupt alles nur so sein, wie es in der Bibel steht, alles andere ist gänzlich unvorstellbar. Und dann verliert man irgendwie die Lust an diesem schönen Thema, weil man immer diese ganzen Argumente aufhäuft und die einen meinen so und die anderen meinen anders und Spaß macht das alles schon lange nicht mehr. Und dann schaut man sich irgendwann die Nachrichten an und stellt fest, nein, jetzt habe ich erst recht keine Lust mehr. Das ist sehr gut. Oder siehe, alles ist sehr gut oder irgendwelche Worte, wie sie in der Schöpfungsgeschichte vorkommen, fallen mir selten ein, wenn ich die Tagesschau verfolge. dann glaube ich nicht, dass Gott diese Welt geschaffen hat und es gut mit ihr meint. Da meint man eher, es gäbe keinen Gott, es gäbe keine Schöpfung. Das ist eben alles Zufall und einfach so aus dem Nichts entstanden. Das hat sich so ergeben und so ist es eben. Und dann meldet sich wieder der Zweifel. Kann denn das sein? Kann so eine Welt, wie wir sie täglich erleben, einfach so zufällig aus dem Nichts entstehen? Entwickelt sich zufällig aus nichts etwas? Knallt es einmal im Universum und ein paar Millionen Jahre später hüpfen Lebewesen über eine Staubkugel? Sie sehen, ich habe es mit zwei großen Problemen zu tun und vielleicht haben wir das alle mit zwei großen Problemen zu tun. Zum einen mit fehlendem Sachverstand und zum anderen mit großen Zweifeln. Spannenderweise finden wir in den Schöpfungsgeschichten gleich zwei Menschen, die sich damit ebenfalls sehr gut auskennen und intensiv beschäftigt haben. Nämlich auf der einen Seite mit fehlendem Sachverstand und B, mit großen Zweifeln. Und diese eine Frage ist mir beim Nachdenken über das Thema Schöpfung immer wieder durch den Kopf gegeistert. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, ich habe die Welt in 7 Tagen erschaffen? Sollte Gott gesagt haben, das ist alles hier genau so aufgeschrieben und wenn es irgendwie anders ist, dann ist es gar nicht so? Sollte Gott gesagt haben, ach, das, was da in der Bibel steht, ist alles gar nicht so wichtig, glaubt lieber den Wissenschaftlern, die haben mehr Ahnung? Was sollte Gott gesagt haben? Auf jeden Fall stellt diese Frage die Schlange an Adam und Eva. Und weil die beiden so wenig Sachverstand haben, beißen sie zu in diese Frucht und die Geschichte des sogenannten Sündenfalls nimmt ihren Lauf. Über den Sündenfall wollen wir heute eigentlich gar nicht so viel reden. Es soll ja um die Schöpfung gehen, um das, was davor passiert. Das geht ja los mit der berühmten Geschichte von den 7 Tagen. Eigentlich hatte ich vor, hier vorne jetzt so einen schönen Stundenplan zu zeigen, von Montag bis Sonntag, was Gott da alles geschaffen hat. Aber ich denke, wir kriegen das auswendig noch einigermaßen zusammen. Himmel und Erde, hell und dunkel, Wasser und Land, Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen, Tiere, Mensch, Ruhetag. Interessanterweise dieselbe Reihenfolge ungefähr wie bei den Wissenschaftlern und ihrer Evolution. Nur lachen die sich natürlich kaputt, weil Gott erst das Licht schafft und dann die Sonne und die Sterne. Hahaha, wie soll das denn gehen? Geht vielleicht. Und das Ganze in 7 Tagen und nicht in den Jahrmillionen einer Evolution. Kann das stimmen? Jetzt gibt es natürlich ein paar ganz Schlaue, die sagen, ja, wenn man mal in Psalm 90 schaut, 1000 Jahre sind ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Warum nicht auch Millionen oder Milliarden Jahre so ein Tag? Und dann sind es eben 7 Milliarden Jahre, in denen Gott die Welt geschaffen hat. Und es war Abend und Morgen der nächste Tag. Das hängt irgendwie an diesen 24 Stunden. Geht es eigentlich um die Erklärung, wie die Welt gemacht ist, nach wissenschaftlichen Standards? Oder geht es dieser Schöpfungsgeschichte vielleicht vielmehr darum zu erzählen, warum unsere Woche 7 Tage hat und dass es wichtig ist, 6 davon richtig hart zu arbeiten und am 7. Tag einfach mal den Gang rauszunehmen und sich Ruhe zu gönnen? Übrigens ein Thema, über das es viel zu wenig Predigten gibt. Es gibt wahnsinnig viele Predigten darüber, was man alles tun soll und wem man alles helfen soll und wo man sich überall engagieren soll. Aber über den Ruhetag, über das Ausruhen, über das Nichtstun, über das Pausemachen gibt es sehr wenig. Achten Sie mal drauf, wenn Sie wieder in der Bibel lesen, wo überall Pause gemacht wird. Vielleicht haben die Leute das gar nicht sich selber ausgedacht, sondern haben das woanders gelesen. Da gab das in Babylon schon so Schöpfungsmythen, die so ähnlich klingen. Da gibt es einen Keilschrifttext und da tauchen auch Sonne, Mond und Sterne auf. Und auch so eine ähnliche Reihenfolge. Da gibt es Texte, da taucht plötzlich auch ein Adam auf, der von Gott geschaffen wurde. Ging es vielleicht darum, den anderen zu sagen. Himmel und Erde, Bäume, Pflanzen, Wasser, Berge sind keine Götter, sondern es gibt nur diesen einen einzigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Eure Geschichten sind ganz schön, aber wir erzählen sie anders. Wir erzählen sie von unserem einen Gott, weil der hat das gemacht. Sterne, das sind Lampen da oben am Himmel. Das sind keine Götter, von denen ihr irgendwas erwarten braucht. Berge sind da oben, da kann man hochgucken. Woher kommt mir Hilfe, wie es im Psalm heißt? Aber das sind keine Götter, die uns irgendwas im Leben bewegen könnten. Da sitzt kein Donnergott, der Blitze schießt, sondern es gibt diesen einen Gott, der Himmel und Erde in seiner Hand hat. Und dann gibt es diese ganz andere Schöpfungsgeschichte. Die Geschichte von Gott, dem Gärtner, der einen Garten in Eden anlegt. Ein Pardesch, wie es auf Hebräisch heißt, was so viel bedeutet wie Baumgarten. Und dann bei uns zum Paradies wurde. Und Gott pflanzt diesen Baumgarten und dann knetet er aus dem Lehm, den er findet, Tiere und einen Menschen. Pustet ihm in die Nase und haucht seinen Geist rein. Er formt den Menschen, den Adam, aus der Erde, hebräisch Adama. Also der, den man aus Erde geformt hat. Und weil dieser Mensch unter all diesen Tierwesen, die um ihn rum sind, irgendwie nichts findet, mit dem er sich länger beschäftigen kann und mit dem er irgendwie eine gleichwertige Ebene findet, schafft Gott aus seiner Rippe oder einem Knochen oder einer Seite oder wie man das übersetzen will, eine Männin. Seit wir die neue Auflage der Lutherbibel von 2017 haben, steht es da auch wieder drin, so wie Luther das damals übersetzt hat. Er schuf eine Männin. Also dem Adam, der aus der Adama gebaut wurde und ein Ish, also ein Mann ist, wurde eine Isha, also eine Männin, an die Seite gestellt. Das ist alles irgendwie eins, einmal mit einer männlichen, einmal mit einer weiblichen Endung, beides dasselbe in zwei verschiedenen Formen. Und das alles ohne Unterstrich und Sternchen. Und die zwei sollen dann fruchtbar sein und sich mehren und sich die Welt untertan machen. An dieser Stelle ein kritischer Hinweis. Momentan ist da viel von guter Schöpfungsordnung die Rede. Mann und Frau, fruchtbar und mehret euch und so weiter. Das ist gute Schöpfungsordnung, das hat immer so zu sein und alles andere geht nicht. Da müssen wir an zwei Dinge denken. Das eine, mit dieser guten Schöpfungsordnung wurden schon eine ganze Menge von Dingen begründet. Natürlich geht aus dieser guten Schöpfungsordnung hervor, dass der Mann mehr wert ist als die Frau, weil der war ja zuerst da und sie ist ja aus seiner Rippe genommen. Wobei man da mal fragen müsste, ob die Erde eigentlich mehr wert ist als der Mann, weil der Mann ist ja aus der Erde genommen und geht dann wieder zur Erde zurück. Also dann geht es weiter, dass dieser Mann natürlich, googeln Sie einfach heute Nachmittag mal Adam und Eva, Bildersuche. Die meisten sind hellhäutig und einer von beiden ist mindestens blond. Das heißt, der weiße, blonde Mensch ist eigentlich der, der mehr wert ist als alle anderen und deswegen konnte man Sklaverei betreiben. Deswegen ging das alles, weil man ist halt mehr wert. Das steht schon so in der Bibel, in der Schöpfungsordnung. Also da wurde schon vieles natürlich, das Gottes Gnadentum. Manche sind natürlich von Gott einfach mehr begnadet. Die haben eben die Augen, sich die anderen untertan zu machen. Dann gibt es diese Krone auf dem Kopf und die anderen sind untertan und müssen machen, was man will. Also mit dieser Schöpfungsordnung wurde schon allerlei begründet und manchmal habe ich das Gefühl, da wird dann immer viel vom Zeitgeist geredet, gegen den man predigt und man vergisst völlig, dass man vielleicht selber einen eigenen Zeitgeist hat, den man gerne ohne Argumente einfach an der Schöpfung festmachen will. Weil was in der Schöpfung schon so war, muss einfach immer so sein und bleibt immer so. Und damit kommen wir zu einem zweiten und noch viel entscheidenderen Problem. Denn das, was in der Schöpfung geschah und immer so war, hält in der Bibel nicht mal drei Verse. In Wirklichkeit war es wahrscheinlich ein bisschen länger, weil dann kommt diese Geschichte mit dieser Schlange und diesem Baum und diesem Obst und dieser Urzustand, diese Schöpfungsordnung, wie sie gemacht ist, endet abrupt. Aber Adam und Eva wollen gerne sein wie Gott, essen dieses Obst und müssen erkennen, wie ihnen versprochen wurde, erkennen sie, was gut und böse ist. Und was erkennen sie als erstes? Böse sind sie selber. denn sie haben nicht sich an das Gebot gehalten, was Gott ihnen gegeben hat. Das Einzige, was es gab, haben sie gebrochen, sie waren böse. Und dann merken sie, sie sind nackt und sie haben irgendwie das Bedürfnis, sich vor Gott zu verstecken. Dann werden sich so Kleider genäht und man stellt sich ins Gebüsch. Und der nächste Satz, den wir von Gott hören, ist: Wo bist du, Adam? Er lässt sich auf das Versteckspiel ein, holt ihn raus und fragt ihn: Woher weißt du eigentlich, dass du nackt bist? Hast du wohl vom Obst gegessen? Und dann ist die Frau schuld und wir kennen das alles. Und dann fliegen sie raus aus dem Paradies und es geht anders weiter. Und wir können heute nur von dieser Geschichte ausgehen. Von der Geschichte, wo wir eben nicht Geschöpfe Gottes nach seinem Ebenbild sind, die von ihm aus Leben geformt sind, sondern Geschöpfe von Eltern. Wo nicht mehr alles im Originalzustand ist, so wie Gott das damals geplant hat, sondern wo eben die Folgen dieses Obstgenusses unser Dasein prägen. Wir sind nicht mehr unmittelbar so, wie Gott uns geplant hat. Wir haben eine tolle Idee und wenn wir es umsetzen, dann ist gut gemeint manchmal doch das Gegenteil von gut. Gut gemeint und gut gemacht ist bei uns im Alltag nicht dasselbe. Selbst wenn wir uns das ganz toll überlegen, was wir tun wollen, am Ende kommt vielleicht was ganz anderes dabei raus und wir haben mehr kaputt gemacht. Wir sollen uns die Schöpfung untertan machen, sie bewahren und erhalten. Ob uns das so gut gelungen ist, ist eine spannende Frage, die momentan wieder viel diskutiert wird. Was wir aber ernst nehmen sollten, ist den Umstand, dass es hier um das Gottesverhältnis geht und das Weltverhältnis. Gott schafft die Natur und schafft den Menschen. Und diesen ersten Menschen schafft er sich zum Ebenbild, das heißt zum Stellvertreter. Den Menschen im alten Orient war Ebenbild sofort klar. Jeder König hat sich als Ebenbild eines Gottes verstanden, als der Stellvertreter Gottes auf Erden. Jetzt ist es der Mensch. Er soll sich um alles kümmern, alles erhalten, alles pflegen und hegen, soll es Namen geben, ordnen, aufräumen. Ob im Bild der 7-Tage-Woche oder im Bild von Gott als Gärtner. Es geht darum, die Welt und ihre Lebewesen sind von Gott gemacht und gewollt. Auch alle anderen Lebewesen sind genau wie wir aus Lehm geformt. Sie stehen in einem Verhältnis zu Gott und einem Verhältnis zur Welt und sind ein Beispiel für das, was die Schöpfung uns sagen will. Gott hat diese Welt gemacht und er findet sie gut. Diese Worte ziehen sich wie ein Refrain durch den ersten Schöpfungsbericht. Und Gott sah, dass es gut war. Auf Hebräisch Vayera Elohim Ki Tov. Das könnte man mit Doppelpunkt und Anführungsstrichen schreiben. Und Gott sprach: Wie schön. Sehr gut. Super. Gefällt mir. Gott schaut sich an, was er gemacht hat und findet: Super. Gefällt mir. Daumen hoch. Er ist stolz auf sein Werk und Kreativität macht ihm Freude. Und genau das will Gott uns mitgeben. Sei kreativ. Schaffe was aus dem, was dir anvertraut ist. Gestalte, forme, bilde. Schau es dir an und erfreu dich daran. Ordne es. Gib ihm Namen. Entdecke Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten. Vergleiche und erkenne die Unterschiede. Alles gehört irgendwie zusammen und ist von Gott geschaffen. Genau wie du. Nicht mehr und nicht weniger. Schauen Sie sich bei der nächsten Mahlzeit mal das Gemüse an. Gucken Sie mal im Garten nach den Blumen. Gemeinsamkeiten und Verschiedenheit. Wenn man den Genetikern zuhört, stellt man fest, wir haben eine gewisse genetische Ähnlichkeit mit Affe und Schwein von irgendwie paar 90%, aber wir haben auch 50% unseres genetischen Materials gemeinsam mit der Banane. Muss man sich mal drüber nachdenken. Und vor allen Dingen, welche Gemeinsamkeiten das sein könnten. Mir ist jetzt keine spontan eingefallen, aber vielleicht braucht das eine Weile. Aber man kann sich an Bananen auch einfach so erfreuen, sie im Mund stecken, sich freuen, wie süß sie sind, vielleicht noch mit Schokolade oder sowas ergänzen. Man muss manchmal gar nicht so viel nachdenken. dann ist der Mensch von diesem Obst, was keine Banane war, und stellt fest, er wollte wie Gott sein und muss jetzt wie Gott sein. Er hatte die Ordnung gestört, nicht auf Gottes Wort gehört. Absicht und Ergebnis sind nicht mehr gleich. Deswegen gibt es jetzt Eigennutzmaximierung, Egoismus, das Gefühl, mehr wert zu sein als andere oder vielleicht weniger wert zu sein als andere, Neid und Streit. Die ganze Geschichte kann man in der Bibel nachlesen. Geht direkt mit Kain und Abel los. Wir sind nicht mehr so wie geplant. Das Böse ist in der Welt, weil wir unbedingt wissen wollten, was das ist. Unbedingt wissen wollen, was das ist, gehört zum Menschsein dazu. Deswegen ist es auch gefährlich, so wie es manche tun, immer gleich Gott hinzuschreiben. Gott hat das so gemacht und das ist so. Wir wären mit unserer Welt nicht sehr weit gekommen, wenn wir bei allem, was wir nicht verstehen, sagen würden, das hat Gott so gemacht, das ist so. Wir leben davon, dass Leute sich fragen, muss das immer so sein, wie es jetzt ist? Könnte man das nicht anders machen? Muss es immer so sein, dass man die Sachen unterm Arm trägt? Könnte man nicht was erfinden, womit man die schieben kann? Müsste das eigentlich immer so sein, dass man wartet, bis ein Blitz irgendwo einschlägt, damit es brennt? Könnten wir nicht irgendwie anders Feuer machen? Muss es eigentlich immer so sein, dass wir Energie erzeugen, dadurch, dass wir Dinge verbrennen, die dann sich in Luft auflösen? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie man an Energie kommen kann? Muss es eigentlich immer so sein, dass wir mehr kaputt machen, als wir aufbauen? Wir leben davon, dass wir uns Fragen stellen und Zweifel haben an dem, wie es ist. Wir dürfen halt nur nicht aus der Acht verlieren, dass es auch einen Gott gibt, dass wir nicht alles selber können. Wir sollen die Welt bewahren und erhalten und kriegen es zu Hause manchmal nicht mit einer einfachen Topfpflanze hin. Wir diskutieren viel über Klimawandel und was man da tun und lassen kann und wundern uns gleichzeitig, warum das Wetter eigentlich so anders ist. Wir stellen uns Fragen, wo wir von vornherein wissen, wir haben eigentlich keine Ahnung von der Antwort und verstehen eigentlich das Problem auch nur zur Hälfte. Da brauchen wir einen Gott, auf den wir uns verlassen können, dass er trotzdem mit uns geht. Und dann stehen wir hier und hinter mir ist er. Was hat er eigentlich mit der Schöpfung zu tun? Warum ist Schöpfung für uns so ein spannendes Thema? Weil Gott noch einen Schritt weiter gegangen ist nach der Schöpfung. Er hat sich gedacht, es wäre vielleicht gar nicht genug, nur einfach einen Menschen aus Leben gemacht zu haben. Vielleicht wäre es notwendig, selber einer zu werden. Und dann kommt eben diese entscheidende Wendung. Selber ein Mensch werden, nicht durch Schöpfung, sondern durch Geburt. Und dieselben Wissenschaftler, die sich über die Evolution so dermaßen lustig machen, finden natürlich auch das total lächerlich. Gott mit einer Frau, wie soll denn das gehen? Christentum, die glauben an eine Jungfrauengeburt, mit denen ist gar nicht ernsthaft zu reden. Die Bibel nennt das die neue Schöpfung, den neuen Adam. Gott selbst, Gottes Wort, wird Fleisch. Das gibt es nachher für uns alle zum Essen. Gott wird Mensch wie wir und mitten im August wird es Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht. Der geheimnisvolle Gott wird plötzlich greifbar. Die Geschichte mit Gott hat Hand und Fuß. Das sind alles keine wissenschaftlichen Erklärungen, warum die Welt ist, wie sie ist und die Dinge sind, wie sie sind. Das sind alles Erklärungen für die Liebe Gottes zu uns und seiner Welt. Was diese Geschichten eigentlich bedeuten, merken wir, wenn wir sie Kindern erzählen. Kinder verstehen sofort die Geschichte von der Schöpfung in 7 Tagen. 7 Tage, das kennen sie. Montag bis Sonntag. 5 Tage davon Kindergarten und dann 2 Tage zu Hause. die Geschichte vom Stall in Bethlehem. Natürlich kann man sofort nachspielen mit Schafen und Engeln und Hirten und Ochs und Esel. Das kann man sofort malen. Das ist also scheinbar verständlich ohne irgendwelche wissenschaftlichen Vorkenntnisse. Ohne Wissen über Desoxyribonukleinsäurezeug, ohne C14-Methode und Evolutionstheorie und Quantenphysik. Und das versteht man einfach so. Da braucht man keinen gewissen Bildungsstand, kein Vorwissen. Das ist einleuchtend. Und jedes Kind wird, wenn wir sie ihn fragen, was das bedeutet, sagen, das heißt, dass Gott die Welt gemacht hat. Und das heißt, dass Gott ein Baby geworden ist, so wie uns. Das jeden Tag passiert, dass irgendwo ein Baby geboren wird. Und wie uns das jeden Tag geht, hat Gott dadurch gelernt. Ganz einfache Wahrheiten. Da steckt vielleicht gar nicht der Plan dahinter, alles exakt genau zu erklären, einen Bauplan zu liefern oder das alles ins Detail klar zu machen. Wenn ich Evolution, Astrophysik, Radiokarbonmethodik oder DNA-Analyse oder Geologie lese, merke ich schnell, dass ich mit meinem Verstehen da irgendwo an der Oberfläche stehen bleibe. Die einfachen Geschichten aus der Bibel sind alle völlig naiv. Gott kann einen Menschen aus Erde kneten und da reinpusten und dann ist das einer. Und wenn es nur Adam und Eva auf der Welt gab und Kain und Abel, wen haben die eigentlich geheiratet? Und das sind alles ganz furchtbar unlogische Geschichten. Aber vielleicht interessiert sich Gott nicht für Logik, weil er weiß, wie weit es mit unserer Logik gedient ist. Dass wir die meisten Dinge entweder nicht oder wenn, dann vielleicht falsch verstehen. Gott als Gärtner pflanzt einen Garten, knetet Lebewesen wie ein Handwerker. Unser Sachverstand, unser Wissen, unser Verstehen bleibt an der Oberfläche. Der Zweifel nagt an der Erklärung. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Als Hiob am Ende seiner Kräfte ist, alles verloren hat und Gott den ganzen Dreck einmal hingeschmissen hat, antwortet ihm Gott. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. In dem ersten Lied vorhin haben wir genau davon gesungen. Genau da tauchten diese Worte auf. Wo warst du? Hast du das gemacht oder ich? Wer von uns weiß, wie es funktioniert? Ich oder du? Und vielleicht ist dieser Satz mehr wert als alle Schöpfungsberichte und Bücher über Evolution oder Gegenevolution zusammen. Man muss manchmal einfach wissen, wer man ist. Ist man Mensch oder ist man Gott? Geht es darum zu sein wie Gott und dann von den verbotenen Früchten zu essen? Oder geht es darum zu wissen, ein Mensch Gottes zu sein, der sich in Gebet und im Gotteslob mit Gott beschäftigt? Wir haben diese Welt nicht gemacht. Weder durch Evolution noch durch Intelligent Design. Wir können sie ja nicht mal sinnvoll erhalten oder bewirtschaften. Wir machen oft mehr kaputt, als wir aufbauen. Wir sägen Bäume ab und wundern uns, warum es eigentlich früher mehr Vögel gab. Von den meisten Kreisläufen der Natur und im Ökosystem verstehen wir sehr wenig. Das merkt man daran, wie wir versuchen, Blumen zu hegen und zu pflegen, vor Dingen zu beschützen, die wir eigentlich gar nicht verstehen. Versuchen Sie mal, Blattläuse loszuwerden. Das ist wahrscheinlich ganz einfach, aber man selber kriegt es nicht hin. Wir sind eben keine guten Erhalter und Bewahrer. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendeinen Menschen auf dieser Welt gewinnen, wenn wir ihn davon überzeugen können, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. Selbst wenn wir die besten Argumente und die beste Logik hätten, mit denen wir einen Chemiker von der BASF davon überzeugen können, dass das alles Gott gemacht ist und dass alles nichts mit DNA zu tun hat, werden wir keines Menschen Herz gewinnen. Die Herzen der Menschen können wir nur erreichen, wenn wir Gottes Liebe erfahrbar und spürbar machen. Wenn wir Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt tragen. Und manchmal kommt es vielleicht gar nicht darauf an, zu wissen, wo die ganze Welt herkommt, sondern einfach dahin, wo wir hingehören. Da Da gibt es auch wieder so eine einfache, platte Geschichte von dem Mann, der versucht hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, endlich auf eigenen Beinen zu stehen, finanziell unabhängig zu sein und alles verbockt hat. Die alles entscheidende Antwort in seinem Leben war, dass er wieder nach Hause kommen konnte zu seinem Vater. Dass er ein Zuhause hatte und als er da ankam, alles wieder gut war. Was für ein Traum. Dass nach dem Moment, wo alles schlecht war, wo durch den Genuss der verbotenen Frucht plötzlich das Böse in der Welt war, der Rauswurf aus dem Paradies, Leid und Elend, ein Moment kommt, wo Gott sagt, alles ist wieder gut. Du darfst wieder nach Hause kommen. Ich warte auf dich. Wir sollten nicht versuchen, Gott in logische Argumente zu verwandeln, sondern wir sollten anerkennen, dass er ist, wer er ist. So hat er sich übrigens damals Mose vorgestellt. Ich bin, der ich bin, der ich sein werde, der ich war, der ich sein könnte, der ich sein wollte, wie auch immer. Und dass wir wissen, wer wir sind. Dass er unser Vater im Himmel ist, so wie wir das nachher wieder beten werden. Das brauchen wir nicht erklären. Daran können wir uns erfreuen. Da können wir sagen, so wie er es bei der Schöpfung gesagt hat, wie schön. Dafür sollten wir ihn loben, in Texten, in Liedern und Gebeten, wie wir es gleich wieder tun werden. Und seine Liebe sollen wir in die Welt hinaustragen. Dazu hat er uns geschaffen und gezeugt werden lassen. Dazu gibt er uns seinen Segen mit, den Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Und der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.